Ende dieser Zeit mit dem letzten Kapitel, ich glaube 42, aufhören und zwischendurch dann immer mal wieder ein paar Kapitel dazwischen, die das alles nochmal beleuchten, von anderer Stelle irgendwie kommentieren. Und letztlich geht es eben bei Hiob, so wie man das vermuten würde, wenn man diesen Begriff der Hiobsbotschaft kennt, geht es bei Hiob darum, wie gehe ich damit um, wenn man in Sachen reinkommt, die man sich nicht ausgesucht hätte, wenn der Tag irgendwie doch schlechter endet, als man ihn sich am Anfang auch nur ausgemalt hätte, eine Hiobsbotschaft über einen reinkommt. Und ich werde jetzt nicht den Versuch machen, irgendwie die letzten Predigten alle zusammenzufassen, um hier reinzukommen, aber ich gebe mal so die Theologie des Hiob hier rein. Eigentlich drei Sätze. Der erste Satz von Hiob ist, Gott ist allmächtig. Der zweite Satz ist, mein Leben ist Mist. Und der dritte Satz ist, er ist Gott. Mein Gott. Das ist Hiobs Theologie. Hiob sagt, ich kann nicht anders, das ist mein Gott. Ich komme aus dieser ganzen Geschichte nicht raus. Ich will auch letztlich aus dieser Geschichte nicht raus. Er ist der Allmächtige. All das, was in meinem Leben passiert, kommt in irgendeiner Art und Weise von Gott selber. Und das, was in meinem Leben passiert, ist schrecklich. Das, was in meinem Leben passiert, ist fürchterlich. Wenn man so will, ist das pure Anbetung, was Hiob hier tut. Das Buch Hiob beginnt damit, dass es zwischen Gott und dem Satan ein Gespräch gibt und in diesem Gespräch Gott mit Hiob angibt und der Satan sagt, ja, so gut wie es ihm geht, ist das ja kein Wunder. Dass er dich ehrt und anbetet, ist doch logisch. Und über zwei Eskalationsstufen gibt dann Gott dem Satan die Erlaubnis, alles aus Hiobs Leben rauszupflücken, was positiv ist. Seine Gesundheit, sein Reichtum, sogar seine Kinder. Alles rauszupflücken, was irgendwie positiv ist. Und dann sitzt da Hiob und bekennt, Gott ist der Herr der ganzen Welt und er ist mein Gott. Er ist mein Gott. Das ist Anbetung. Vielleicht die schwierigste Form der Anbetung, aber vielleicht die wichtigste Form der Anbetung. Ich möchte heute ein bisschen mehr Zeit nehmen, mit euch reinzugehen in diese Sache, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um, wenn Leid in unser Leben reinkommt. Wir haben viele Aspekte von Leid, die letzten Wochen sind wir durchgegangen. Und bis auf eine Predigt, deren Aufnahme in die Grütze ging, sind die alle irgendwie online auch zu hören. Ich werde jetzt nicht versuchen, das ganze Spektrum irgendwie abzugraben. Und ich bin auf drei Sachen gekommen, die mir wichtig sind. Das erste ist so banal, dass ich darüber nur ganz kurz was sagen möchte, eigentlich nur fürs Protokoll, dass ich es gesagt habe. Wenn es dir Mist geht, rede mit anderen Leuten drüber. Das ist so banal, dass wahrscheinlich sogar schon Reader's Digest darüber keinen Artikel schreiben würde, weil das weiß man hoffentlich, ja. Man muss schon durch eine richtig gruselige Kindheit durchgegangen sein, bevor man diesen Satz nicht mehr leben kann. Das ist das Normalste von der Welt. Ein Kind, das man kneift, fängt an zu schreien. Ein Teenie, der unglücklich ist, sagt das den anderen Teenies. Und ein Erwachsener, dem es richtig elend ist, der sagt das hoffentlich auch einem anderen. Das ist das Normalste von der Welt. Wer denkt, dass Leid und Not etwas ist, was man irgendwie in einem internen, geschlossenen Kreis halten muss, der hat, denke ich, Wesentliches im Leben nicht gelernt. Das ist ja der Vorteil von einer Gemeinde dieser Größe, wenn man sich so ein bisschen aufeinander einlässt. Ich habe gestern mit Leuten zusammengesessen beim Geburtstag meiner Schwägerin, die keine Ahnung hatten von dem, was wir hier tun, und ein bisschen gefragt haben. Ich benutze da gerne den Begriff der erweiterten Familie. Wir wissen eine ganze Menge voneinander. Also wir wissen nicht alles von allen. Das ist ja logisch, dafür ist die Runde dann doch ein bisschen groß. Aber wir wissen eine ganze Menge voneinander. Und es ist gut so. Das ist richtig so. Das hilft uns, dass wir nicht uns in irgendwelche Löcher verkriechen. So, und jetzt komme ich zu den beiden Punkten, die nicht ganz so selbstverständlich sind. Wenn es dir schlecht geht, dann rede mit Gott. Rede wirklich mit ihm. Wir haben in den letzten Tagen, für die, die bei der Bibellese dabei gewesen sind, zwei Passagen gelesen, und aus der einen, aus dem Psalm 9, möchte ich euch in so ein paar Verse reinnehmen. Vers 5, also Psalm 9, Vers 5, du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache, du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter. Du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache, du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter. Hiob sagt, wenn ich mich zu Gott hinwende, dann wende ich mich zu einem zu, der die Möglichkeiten hat, Recht zu sprechen. Was er beschließt, das geschieht. Da werden Leute sich auf den Weg machen und werden Gerichtsurteile umsetzen. Er schafft Recht. Er redet und es geschieht. Und jetzt mal der nächste Vers. Und er wird die Welt richten. In Gerechtigkeit wird über die Völkerschaften Gericht halten, in Gradheit. Dann ist der Herr dem Unterdrückten eine Festung in Zeiten der Bedrängnis. Wenn er der Richter ist und er ein guter Gott ist, davon ist Hiob fest überzeugt, auch wenn er in seinem eigenen Leben dafür gerade keine Belege aufbringen kann, dann ist er für die Unterdrückten eine Hilfe. Dann wird er ein Zuflucht sein. Also man merkt, was Hiob hier macht, ist, dass er, wenn er über Gott nachdenkt, dann denkt er über jemanden nach, der mehr Möglichkeiten hat, viel mehr Möglichkeiten hat als er selber. Wenn wir zu Hiob gegangen wären und hätten Hiob gesagt, weißt du, Gott ist der beste Kumpel, den du dir vorstellen kannst, dann hätte er dich sehr irritiert angeguckt. Er hätte gesagt, okay, wir können uns darauf einigen, dass Gott König ist. Wir können uns darauf einigen, dass er Richter ist. Aber nenn ihn nicht Kumpel. Das wäre nicht Hiobs Sicht gewesen. Und alles, was irgendwie in diese Richtung gehen würde. Aber jetzt hört ihr mal an, wie er betet. Vers 20 und 21, die letzten zwei Verse. Steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt habe. Mögen gerichtet werden die Nationen vor deinem Angesicht. Lege Furcht auf sie, Herr. Mögen die Nationen erkennen, dass sie Menschen sind. Also, ich weiß nicht, wann du diesen Satz verwendest. Ich verwende diesen ersten Satz ungefähr einmal am Tag. Nämlich, wenn ich meine Kinder gegen ihren Willen aus dem Bett scheuche. Steh auf. Ja? Hier steht kein: Mein lieber Gott, wenn es dir denn wohlgefällig sein könnte, dann wäre ich dir durchaus dankbar, wenn du hier irgendwie einschreiten würdest. Hiob glaubt einen großen Gott. Hiob vertraut einem großen Gott. Und es hindert ihn nicht, Gott Befehle zu geben. Die deutsche Grammatik ist an dieser Stelle absolut eindeutig. Das ist der Imperativ. Und nicht abgemildert, nicht irgendwie nett gemacht. Ne? Das finden wir bei Hiob, das finden wir an vielen Stellen. Hier an dieser Stelle ist es David, Psalm 9. Das finden wir bei den Asaphs Psalmen, das finden wir in Jesaja, das finden wir in Ezekiel, das finden wir in Jeremia. Wir finden das durch weite Bereiche des Alten Testamentes, finden wir bei Leuten, die Gott wirklich kennen, einen anderen Ton. Es gibt Leute, die können auch so mit mir reden. Das ist meine Familie. Also hier in der Regel nicht. Also klar, ne, wenn man jetzt hier irgendwo steht und sagt, ne, also wenn man irgendwie die Flex in der linken und Stahl in der rechten, ne, dann verkneift man sich auch bitte und danke, ist logisch. Ne? Irgendwie, es gibt Situationen, die sind da ein bisschen anders. Aber dieser sehr rüde, direkte, nicht höfliche Ton, das ist doch kennzeichnend für innersten Familienkreis, nicht wahr? Nicht, dass man nicht an anderer Stelle auch mal höflich sein kann in der Familie, ist man ja auch. Ja? Aber dieses, jetzt kommt die Ansage, ja? Diese drei Wortsätze, wenn es hochkommt, das ist doch Familie. David, hier in dieser Passage, kennt seinen Gott. Er kennt den Herzschlag seines Gottes. Er weiß, wie Gott tickt. Und deshalb traut er sich und macht Ansagen. Wir befinden uns in einem Umfeld, in dem Könige durch einen gegrunzten Befehl Leuten den Kopf abschlagen konnten. Wir befinden uns in einem Umfeld, wo jemand ist Gott, Herr und König und Richter, eine enorm steile Aussage ist. Aber wir befinden uns hier im vertrauten Kreis Gottes. Und deswegen kann da einer sagen, ey, so nicht. So nicht. Steh auf. Steh auf. Kümmer dich. Mach mal. Und das ist jetzt dir überlassen, das mit deinem Gebet zu vergleichen. Das wird bei uns sehr unterschiedlich aussehen. Und glaubt's mir, wenn wir hier beten, ihr habt vorhin kurz mitgekriegt, wie wir Leute segnen, und an anderer Stelle ist das auch, wenn wir beten, ne, das ist ja nicht immer so. Das ist nicht immer so. Aber wohl dem Menschen, der auch so mit Gott reden kann. Wer das nicht kann, lass es mich mal sehr scharf sagen, befindet sich in einem religiösen Gefängnis. In Formalien, in so kann man doch nicht mit Gott reden. Wenn du so nicht mit Gott reden kannst, dann fehlt dir was. Wenn du so nur mit Gott redest, dann fehlt dir auch was. Aber so muss man auch mit Gott reden können. Das ist die Einladung. Das ist die Einladung Gottes. Wir finden das quer durch die Bibel. Wir finden diesen direkten, deutlichen, zupackenden Ton immer wieder und wieder und wieder und wieder in der Bibel. Wenn du Not hast, wenn du Leid hast, also nicht, wenn du gerade nicht die passenden Schuhe findest, ja? Wenn du Not hast, wenn du Leid hast, dann wünsche ich dir, dass du so mit deinem Gott reden kannst. Dass er dir so vertraut ist und dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, er liebt mich. Und deswegen kann er damit umgehen, wenn ich mal einmal quer durch die Wohnung rufe, zack, zack. Weil er mich liebt, weil er mich kennt, weil ich ihm wirklich wichtig bin. Wenn du Not hast, wenn du Leid hast, dann rede mit deinem Gott. Und das, was ich hier rausgesucht habe, das meine ich mit Reden. Das meine ich mit Reden. Hör auf, wenn du in Not bist, mit Gott irgendwelche verschwurbelten Konjunktivsätze zu machen. Weil du ja nicht weißt, was man jetzt wie bitten darf und irgendwie sowas. Menschenskinder, bist du sein Kind oder bist du es nicht? Und wenn du sein Kind bist, dann verhalt dich auch so. Dann red auch so. Dann geh, nimm dein Herz in die Hand und los geht's. Wenn du Not hast, rede mit Menschen. Wenn du Not hast, rede mit Gott. Und das Dritte, wenn du Not hast, dann rede mit dir selbst. Dann rede mit dir selbst. Irgendwer in dir muss aufstehen. Sonst bricht Chaos und Panik aus in dir. Wenn Not reinflutet in dein Leben, muss irgendwer jetzt die Verantwortung übernehmen. Irgendwer muss jetzt die Befehle geben. Irgendwer muss jetzt Ansagen machen. Wenn du dich in deinem inneren System, wenn die Not reinkommst, einfach nur fröhlich umguckst, also fröhlich, ne? Panisch umguckst, ja? Und in der frohen Hoffnung, dass irgendwem irgendwie jetzt eine Idee kommen wird, dann ist der Kahn abgesoffen, bevor diese Abstimmung auch nur irgendwo landet. Irgendwer muss in dir Verantwortung übernehmen und das bist du. Das bist du. Im Alten Testament finden wir immer wieder, dass die Psalmschreiber zu ihrer Seele reden. Also jetzt verquicke ich mal nicht biblische Begriffe mit biblischen Begriffen. Lasst euch jetzt mal ruhig auf den Goethe-Seelenbegriff ein. Ne? So das Gefühlte, das Empfundene, das irgendwie so. Ne? So steht es nicht in der Bibel. Seele ist in der Bibel was anderes. Ja? Aber nehmt ruhig mal diesen Goethe-Begriff. Ja? Und jetzt koppelt den mal an das, was wir in der Bibel finden, dass Leute zu ihrer Seele reden. Hab keine Angst, meine Seele, denn der Herr, dein Gott, wird dich noch retten. Irgendwer muss das mal sagen. Irgendwer muss mal in dir drin aufstehen und sagen, hey, jetzt mal hier Schluss mit Panik. Schluss mit diesem ganzen panischen Rumgerenne, diesem orientierungslosen Hin- und Her-Flackern. Schluss damit. Irgendwer muss mit deiner Seele reden und das bist du. Das bist du. Wir sind in einem Umfeld groß geworden, inzwischen kann ich das ja sagen, wir sind ja alle nicht mehr irgendwie 150 geworden, ne? Wir sind alle in einem Umfeld groß geworden, wo man immer irgendwie so tut, als wenn das, was so in uns seelisch abläuft, als wenn wir dem so schutzlos ausgeliefert sind. Und das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Nur weil deine Seele irgendwie verliebt aufjauchzt, heißt das noch lange nicht, dass dein ganzes System das übernehmen muss. Natürlich gibt es da jemand in dir, der sagen kann, hey, bist du bescheuert oder was? Haken zusammenschlagen, umdrehen, woanders hingucken. Ja? Das ist jetzt das Beispiel, weil das jeder sofort versteht. Hoffentlich, hoffentlich. Aber das ist genauso bei Leid und Not und Schmerz. Was willst du tun, wenn der Arzt vor dir steht und sagt, so richtig weiß ich nicht, ob wir noch was haben? Was willst du tun? Willst du panisch werden? Wem hilft das? Hilft das dir? Nein. Hilft das deinem Umfeld? Nein, das hilft deinem Umfeld nicht. Irgendwer muss jetzt die Sache in die Hand nehmen. Irgendwer muss jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt erstmal diese Botschaft, die irgendwie 3 Waggons zu groß ist, um sie bei mir in der Garage zu parken, aber so sind nun mal die Dinge. Und dann natürlich musst du mal mit deinem Gott reden. Musst ihm die Waggons vor die Füße kippen. Und musst ihm sagen, dass das sein Job ist, weil du wirst das Ding nicht zerlegt kriegen. Aber du willst doch nicht den ganzen Tag panisch durch die Gegend laufen. Du willst doch nicht, dass nur, weil du Leid und Not hast, in deinem Leben überall Hochwasser ist. Nein, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Rede mit deiner Seele. Sag ihr die Wahrheit. Sag ihr, was Sache ist. Ich gehe mit euch mal rein in Römer 8. Eins so von den Kapiteln der Bibel. Also wenn man jetzt irgendwie sagen würde, ne, sag mir mal irgendwie 20 Kapitel, die man in der Bibel mal lesen sollte, würde ich sagen, Römer 8 gehört auf jeden Fall dazu. Ist eins so von diesen Spitzendingern. Ist heute, die zweite Hälfte von Römer 8 ist heute die Bibellese für die mitlesen. Römer 8, Vers 23. Wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ich glaube nicht, dass ich diesen Vers verstehe. Also ich verstehe ihn nicht. Wohl dem, der hier mehr weiß. Was ich aber weiß, ist, dass hier drin irgendwie drin steht, dass die Erlösung unseres Leibes noch nicht vollendet ist. Also das Knirschen und Knacken wird mich begleiten, bis ich in der Kiste lande. Und dann drüben erwartet mich offensichtlich und hoffentlich was anderes. Ja? Das wird anders ablaufen. Und das wird hier die Sohnschaft genannt. Keine Ahnung, warum das die Formulierung ist, die Paulus hier verwendet. Aber die Erlösung unseres Leibes, die ist offensichtlich hier nicht komplett. Das muss ich ja meiner Seele mal sagen. Ich muss meiner Seele mal sagen, Schnauze, du hast kein Recht auf Gesundheit. Das ist so. Menschen werden auch mal krank. Man kann sogar krank sterben. Und das ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist nicht das Schlimmste. Schlimm wär's, wenn du einsam und verlassen in der Dunkelheit sterben würdest. Das wäre nicht gut. Irgendwer muss dir das mal sagen. Und das Schlimme ist ja, wenn Leid und Not reinbrechen in unser Leben, wenn die Wellen kommen, dann hören viele von uns keine andere Stimme mehr als ihre eigene. Weil wir so im Tunnel sind. Und das, dann geht's uns wie Hiob, der sagt, ja, ich an eurer Stelle wüsste jetzt auch prima Ratschläge. Ich an eurer Stelle wüsste genau, was ich mir jetzt sagen würde. Aber, sorry, ich bin gerade in der Situation drin und ich sag euch, ich kann euer Geseier nicht hören. Das ist ja ungefähr das, was Hiob über ein paar Kapitel hinweg sagt. Aber wer soll's dir denn dann sagen? Ja, das wirst du schon selber tun müssen. Wenn's dir richtig schlecht geht, bist du der Einzige, der wirklich Zugang hat zu deinem innersten System. Du bist derjenige, der reden muss. Du bist derjenige, der sagen muss, jetzt ist mal gut. Panik hilft nicht. Und Selbstmitleid wird dich nicht gut durch den Tag bringen. Hilft einfach nicht. Irgendwer muss das Ding jetzt mal in die Hand nehmen. Rede mit deiner Seele, wenn es dir schlecht geht. Rede mal richtig mit ihr. Red Tacheles. guck nicht die ganze Zeit wie die Schlange auf dein Seelending und ach nein und nie und also, ne? Nein, übernimm Verantwortung. Auch das, was du fühlst, ist Teil dessen, was zu dir gehört. Tu nicht so, als wenn du dem einfach nur ausgeliefert bist. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe die Stelle jetzt nicht hier, aber ich liebe diese Passage. Ne? Römer 5 am Ende. Wir sollen im Leben herrschen. Wir sollen im Leben herrschen. Wir sollen nicht Opfer unserer Existenz sein. Ich gehe nochmal weiter in dieser Römer 8 Passage. Ebenso nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an. Der Geist ist der Heilige Geist. Ebenso nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wir haben keinen blassen Schimmer, wie wir es machen sollen. Und wenn du keinen blassen Schimmer hast, was du machen sollst, dann wendest du dich zu deinem Gott und sagst, Gott, ich habe keine Ahnung, aber hilf mir beten, hilf mir Worte finden und hilf mir jetzt mit meinem System zurechtzukommen. Hilf mir. Ich denke, viele von uns kennen dieses hilflose Gefühl, dass emotional in ihnen was abläuft aufgrund von tatsächlichen Fakten, manchmal auch, weil man irgendwie innen drin komisch ist. Viele von uns kennen das, diese Hilflosigkeit, mit sich selber umzugehen. Paulus sagt, der Geist selbst will uns helfen. Gott will uns helfen. Gott will uns helfen, mit uns zurechtzukommen, Worte zu finden. Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das Letzte ist übrigens keine Einschränkung, sondern eine weitere Beschreibung von dem, was er meint, nämlich denen, die Gott lieben. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wenn es richtig drunter und drüber geht in deinem Leben, wenn die Nachrichten nur so reinknallen, ja, dann sag das mal deiner Seele. Ich weiß, es muss mir zum Guten dienen. Ich spüre das gerade nicht, ich fühle das gerade nicht, ich kann das nicht beschreiben, ich kann das nicht erklären, ich könnte noch nicht mal eine theoretische Idee jetzt hier aufs Papier knallen, wie denn das gut sein soll. Aber ich sage es meiner Seele, weil es die Wahrheit ist, weil Gott es sagt. Weil Gott es sagt. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das gehört auch zu diesen Sätzen. Wer soll mir das denn sonst sagen, wenn ich mir das nicht sage? Ich bin Pastor. Manchmal stehe ich Leuten gegenüber, sitze ich Leuten gegenüber, da weißt du gar nicht, ob du überhaupt noch was sagen kannst. Es gibt ja wirklich ätzende Sachen. Es gibt ätzende Biografien. Es gibt ätzende Einbrüche von Dunkelheit in Leben von Menschen. Soll ich denen etwa sagen, weißt du, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken? Also wenn das Erste ist, was ich Leuten in der Seelsorge sage, dann dürft ihr mich schlagen. Aber ich darf mir das sagen. Mir darf ich das sagen. Mir muss ich das sagen. Ich habe eine Verantwortung für meine Seele. Ich habe eine Verantwortung für mich. Wer soll denn sonst die Wahrheit hineinsprechen in mein Leben? Das bin ich. Das ist mein Job. Vers 31, 32. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Sag das deiner Seele. Wenn sie es nicht spürt, sag es ihr. Gott Mein Vater, der mich liebt, schenkt mir alles. Und warum weiß ich das? Weil er für mich seinen Sohn gegeben hat. Das wäre ja total, das wäre ja sowas von kirre. Er gibt seinen Sohn für mich, aber wie es mir geht, ist ihm egal. Also das wäre völlig, also wirklich. Nein, er geht das Alleräußerste, was man verschenken kann, verschenkt er für mich, sagt Paulus hier. Wie sollte er uns nicht auch alles andere schenken? Das wäre ja so, als wenn mir jemand einen Rolls-Royce vor die Tür stellt und dann sagen würde, nee, aber das Eis, das bezahlst du selber. Ja, also, ja gut, kann man machen, aber es ist ja eher lächerlich. Und das Bild hier ist ja noch viel steiler. Viel steiler. Woher soll deine Seele das wissen? Woher soll das dein Gemüt wissen, wenn nicht von dir? Du musst das deiner Seele sagen. Du musst deiner Seele sagen, Gott gibt alles für mich. Gott gibt alles für mich. Gott gibt alles für mich. Vielleicht spüre ich das gerade nicht. Vielleicht sehe ich das gerade nicht. Vielleicht kann ich das gerade nicht benennen. Aber er gibt alles für mich. Wenn es dir schlecht geht, wenn Leid in deinem Leben ist, red mit anderen Menschen. Rede mit deinem Gott. Und rede mit deiner Seele. Sprich. Guck nicht hilflos zu. Sprich. So, jetzt kommen die Packungsbeilagen. Ja? Wenn jemand von euch richtig psychisch krank ist, ja, dann vergisst er jetzt in diesem Moment die komplette Predigt. Ja? Und sieht zu, dass er Hilfe bekommt, ordentliche Hilfe bekommt. Psychiatrische Hilfe, geistliche Hilfe, am besten beides. Ja? Es gibt Leute, die sind nicht in der Lage, ihr eigenes System auch nur annähernd richtig zu sehen. Ja? Die glauben, die fahren Auto und eigentlich befinden die sich gerade in einem U-Boot. Ja? Und wenn man denen sagt, mach was mit diesem Ding, dann wird alles falsch, weil die befinden sich in einem Raum, in dem sie sich gar nicht befinden. Ja? Also die vier Leute, die das hier betrifft, oder die viereinhalb, ja? Vergesst die ganze Predigt. Aber glaubt nicht, dass das hier in diesem Raum 50 sind. Ihr versteht, was ich meine. Ich bete mit uns. Herr, ich möchte nochmal danken für dieses ganze Hiob-Ding. Für die Ausführlichkeit, mit der du dir die Mühe machst, mir zu erklären, wie es ist um diese ganzen Fragen. Jesus, ich will dir mein Gewimmer hinlegen, mein Selbstmitleid. Ich leg dir all das hin, wo ich so tue, als wenn das irgendwie völlig außerhalb meiner Kontrolle ist. Ich leg dir mein Schweigen hin, meine Feigheit vor dir oder vor Menschen oder vor mir selbst. Herr, steh auf. Steh auf über mir, steh auf vor mir und steh auf in mir. Um deines Namens willen und weil du ein guter, ein gnädiger, ein liebender, ein barmherziger Gott bist, ein Vater in Ewigkeit, steh auf. Amen.